Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler. Guten Tag. Angelina Jolie, Nicole Kidman, Daniel Craig, Brad Pitt und George Clooney. Ein Schaulaufen der Stars war das in diesem Jahr auf der Biennale in Venedig, dem sicher wichtigsten Filmfest der Welt, jedenfalls was die großen Produktionen angeht. Gestern gab es die Auszeichnung und der Goldene Löwe geht an Pedro Almodóvar. Gleich sprechen wir über die Preise und die Biennale. Wir erinnern an die Künstlerin Rebecca Horn, die im Alter von 80 Jahren gestorben ist, besuchen die Manifesta in Barcelona und das Schauspiel Düsseldorf, wo Robert Wilson Melvilles Moby Dick auf die Bühne gebracht hat. Welcher Film kann Publikum wie Kritik gleichermaßen begeistern? Mit herausragenden Bildern, hat am besten ein Thema, das uns heute beschäftigt, und Stars, die glänzen, aber dann doch auch mehr haben als Glanz, Tiefe, Persönlichkeit und am besten keine Skandale. So ist vielleicht ungefähr das Anforderungsprofil für den Gewinner des Goldenen Löwen bei der Biennale in Venedig. Pedro Almodóvar wurde gestern ausgezeichnet für den Film The Room Next Door. Ich habe unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus in Venedig gefragt, ob dieser Film denn all diese Kriterien erfüllt.
Absolut, würde ich sagen. Ich meine, das Irre ist ja auch schon, dass Pedro Almodóvar ja für ein europäisches Autorenkino steht, das sich ja seit Jahrzehnten immer wieder neu erfindet. Ich meine, man denke nur an seine exzentrischen Melodramen, Alles über meine Mutter oder Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Und jetzt dieser neue Film, in dem hat sich Almodóvar wirklich in einer Tonlage nochmal neu erfunden. Das ist ja auch toll, für so ein Festival das zu zeigen. Und dieser neue Film, The Room Next Door, ist auch sein erster englischsprachiger Film. Der handelt von einer Frau, gespielt von Tilda Swinton, die unheilbar an Krebs erkrankt ist und ihrem Leben mit einer Todespille ein Ende setzen will. Und sie fragt eben ihre langjährige Freundin, gespielt von Julianne Moore, ob sie sie begleitet. Und das ist auch schon die ganze Handlung. Die beiden fahren dann für einen Monat in ein Haus im Wald. Und es gibt wieder die elegante Ausstattung, diese tollen Farben, die man so aus den Almodóvar-Filmen kennt. Aber trotzdem ist etwas ganz anders, nämlich in dieser Fremde, in den USA, da findet Almodóvar sozusagen zu seiner Essenz. Der Film ist eine fast abstrakte Meditation, kann man sagen, über Leben, Sterben, Freundschaft und wirklich ein begeisterndes Melodram ohne großes Drama.
Also jedenfalls wichtige Themen, schöne Bilder und Stars, Tilda Swinton und Julianne Moore, das ist ja ein Pfund. Schärfster Konkurrent vielleicht für Almodóvar war der US-amerikanische Newcomer Brady Corbett, 36, mit dem Film The Brutalist im Wettbewerb. Der hat jetzt immerhin den Silbernen Löwen für die beste Regie bekommen. Hat man sich für den All-Star entschieden?
Kann man sagen, aber es ist kein altes Kino, was er gemacht hat. Und ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich hätte den 36-jährigen Brady Corbett ausgezeichnet, aber dessen Film The Brutalist, der wird auch jetzt mit dem Regiepreis, ist ja nicht nichts, wird er auch seinen Weg machen. Und in diesem Film spielt er Adrian Brody, einen Architekten, einen jüdischen Architekten, der das Konzentrationslager überlebt hat. Und er geht nach dem Zweiten Weltkrieg, emigriert er in die USA. Und da ermöglicht ihm ein Millionär, seine ja modernistischen architektonischen Visionen umzusetzen, diesem Mann. Und man denkt, das ist ein Neuanfang, aber dann tut sich in The Brutalist, kann man sagen, wirklich ein brutaler Abgrund auf. Also ein Abgrund kapitalistischer Brutalität, ein Abgrund des Antisemitismus, des Rassismus. Und der Film, der hat eben auch mich und so viele Kolleginnen und Kollegen so begeistert, weil der auch mit dem Filmmaterial so besonders umgeht. Er ist auf 70 Millimeter gedreht und dieser Film, der scheint wirklich zu pulsieren und zu fiebern. Und man denkt so ein bisschen, man könnte mit den Augen die Haptik der 40er Jahre abtasten auf der Leinwand. Das war für mich was unglaublich, das zu erleben auf so einem Festival.
Beste Darstellerin ist Nicole Kidman geworden. Die Stardichte habe ich zu Beginn der Sendung schon mal erwähnt. Venedigs Festivalleiter Alberto Barbera war ziemlich zufrieden damit, dass so viele Stars da waren, dass Nicole Kidman ausgezeichnet wurde, auch in diesem Kontext zu sehen?
Ja, vielleicht ist es ein bisschen so ein Juryfingerzeig, dass man mitbekommen hat, dass so viele Celebrities aus Hollywood am Lido waren. Ich weiß es nicht. Ich meine, Nicole Kidman ist eine fantastische Schauspielerin, die auf der Leinwand immer wieder Mut gezeigt hat. Und in diesem Film, Baby Girl, von der Regisseurin Halina Regin, da spielt sie eine New Yorker Unternehmenschefin, die mit einem Praktikanten eine sadomasochistische Beziehung eingeht. Und man merkt Kidman in dem Film auch in den Sexszenen an, dass sie wirklich angestrengt die Grenzüberschreitung sucht. Aber die Inszenierung ist halt sehr bieder. Und man kann sagen, dass wirklich Nicole Kidman in Eyes Wide Shut von Stanley Kubrick, wo sie ja ihre sexuelle Fantasie nur erzählt hat, eigentlich viel furchtloser war. Aber dieser Preis steht einfach schon für die irre Vielfalt des Festivals, zu der eben auch Hollywood überwältigend gehört hat.
Ja, und ein Zeichen für die Vielfalt ist vielleicht auch die Auszeichnung der italienischen Regisseurin Maura Del Piero für ihren Film Vermilio, die den großen Preis der Jury bekommen hat. Also da hat die Jury vielleicht nicht eine Außenseiterin, aber doch nicht so die ganz große Regisseurin ausgezeichnet und einen besonderen Film.
Also ich habe da ehrlich gesagt eine bisschen zynische Perspektive drauf. Es muss ja in Venedig auch immer irgendein italienischer Film etwas gewinnen. Und das war schon der beste der 4 italienischen Filme im Wettbewerb. Aber der spielt ja in so einer abgelegenen Berggegend in Italien und hat dann leider doch was Folkloristisches. Also ich zweifle zum Beispiel nicht, dass damals so in den 40er Jahren, Ende des Zweiten Weltkrieges, dass man dort in so einer Berggegend mit der Ziehharmonika geheiratet hat und mit dem Akkordeon und die Leute dazu getanzt haben. Aber wie das gezeigt wird, da ist es dann doch so pittoresk, dass einem die Lebensweise dieser Leute ein bisschen entgleitet.
Also ansonsten aber die Biennale auf höchstem Niveau, vielleicht genauso wie der Film der Gegenwart?
Ich finde schon, dass solche Festivals absolut ein Seismograf des Gegenwartskinos sind. Ich meine, das waren die 21 Filme im Wettbewerb. Das war eine Parade von wirklich radikalen, konsequenten, auch verrückten Filmen. Und was so ein Jahrgang, ja, dieser 81. Jahrgang auch bedeutet, das findet ja auch jenseits des Lido statt, nämlich, dass wir uns in den nächsten Monaten auf wirklich formal mitreißende Filme in den Kinos freuen können. Das ist die beste Nachricht.
Ja, es sind ja gute Aussichten. Katja Nikodemus über die Löwen der 81. Biennale von Venedig.
Das sind ja keine Skulpturen, die alleine agieren, sondern sie sind in einem Raum, in dem natürlich Personen kommen, diese Arbeiten sehen, beobachten und die bringen natürlich auch ihren Rhythmus mit. Und dieser Rhythmus der Skulpturen und der Rhythmus der Person, das ist dann wie ein Dialog. Und da fängt diese Spannung an. Und sehr oft sind ja auch in den Installationen, ist es nicht eine Arbeit, sondern eine Skulptur reagiert auf die nächste und auf noch eine dritte im Raum. Und die eine hat einen Sound mehr wie eine Geige, die zweite hat ein ganz kleines Rascheln und die dritte hat einen sehr aggressiven Ton. Und wenn sie jetzt dazwischen sind, passiert mit ihnen selbst etwas.
Es passiert was mit den Menschen durch die Kunst. Die Künstlerin Rebecca Horn ist tot. Die Meisterin der bewegten Installation starb schon vorgestern, wie heute bekannt wurde, im Alter von 80 Jahren. Nach dem Studium in Hamburg und London war sie schon 1972 Teilnehmerin der von Harald Seemann kuratierten und viel diskutierten Documenta 5. Die jüngste Teilnehmerin damals. Im gleichen Jahr zog sie nach New York und 1993 hatte sie als erste Frau eine Ausstellung im dortigen Guggenheim Museum. Ausstellen aber lässt sich dieses Werk gar nicht so leicht, denn Rebecca Horn hat in unterschiedlichsten Techniken gearbeitet, Film, Performance, ortsspezifische Arbeiten, teils eben kinetische Plastik, wie wir es gerade gehört haben. Derzeit aber läuft noch eine Rebecca Horn-Retrospektive im Haus der Kunst in München, kuratiert von Jana Baumann. Mit ihr konnte ich vor der Sendung sprechen. Frau Baumann, vielleicht nehmen Sie uns zuerst mal mit in die Ausstellung. Was zeigen Sie aus 60 Jahren Lebenswerk von Rebecca Horn?
Vielleicht darf ich kurz vorab sagen, dass wir ja sehr traurig sind über die Nachricht, dass Rebecca Horn von uns gegangen ist am Freitag. Und damit sicherlich ja auch eine der international bedeutendsten Künstlerinnen. Und umso mehr freuen wir uns und sind auch geehrt, dass die Ausstellung aktuell im Haus der Kunst zu ihr sehen ist und ihr Geist noch in der Ausstellung auch, ja, überall spürbar ist.
60 Jahre Lebenswerk stellen Sie aus. Was für Schwerpunkte haben Sie gesetzt?
Uns hat in allererster Linie interessiert die starke Gegenwärtigkeit des Werks von Rebecca Horn. Und Sie haben eben gesagt, ja, wie vielschichtig das Werk ist, in wie vielen verschiedenen Medien sie gearbeitet hat. Im allerersten Raum der Ausstellung begegnet man dem Kuss des Rhinoceros. Das sind zwei, ja, Nashörner, die sich aufeinander zubewegen und es entsteht ein Funkenschlag. Und letztlich sehen wir eine menschliche Geste von animalischen Fragmenten einer Maschine ausgeführt. Und damit verstehen wir schon gleich die Gleichsetzung eben von Mensch, Maschine und Tier. Und ich glaube, Rebecca Horn hat sich ein Leben lang auch eben mit der Vernetzung auseinandergesetzt und hat Hierarchien in Frage gestellt. Und das alles unheimlich früh. Da kann man sich schon fast als eine Pionierin bezeichnen, wenn man an posthumanistische Diskurse der Gegenwart und um Wissen um Vernetzung und Netzwerke denkt. Und gegenüber haben wir eine ganz schöne kleine frühe Arbeit von 1964. Da war sie Anfang 20 und die heißt Lippenmaschine. Und da weiß man schon, wie dieser gesamte Kosmos in so jungen Jahren in ihrem Werk angelegt war. Und ja, von da aus eröffnet sich die Ausstellung, die einfach der der Performativität gewidmet ist. Und wir haben versucht, einen Ansatz zu finden, der dem gesamten Werk gerecht wird, es in seiner Komplexität zu verstehen. Und zwar, woher kommt die Bewegung, die sehr viele in den Skulpturen und Installationen kennen, nämlich aus dem Körper. Und damit haben wir einen Schwerpunkt auf die frühen Filme gesetzt, die man das erste Mal so groß sehen kann, denen man begegnen kann, wo Objekte aktiviert werden, wo man ungewöhnliche Bewegungen macht, wo man den Körper in unterschiedlichsten Arten wahrnehmen kann, auch sensorisch, haptisch, Rollenspiele, sich in ein Tier hineinversetzen kann. Diese Studien zur Bewegung haben mich nicht losgelassen, woher das eigentlich kommt, jenseits dieses Moments der Krankheit, der auch für sie in jungen Jahren stark präsent gewesen ist, weil sie mit toxischen Materialien gearbeitet hat und nahezu ein Jahr im Sanatorium verbringen musste, ans Bett gefesselt. Und die Bewegung kam tatsächlich auch bei ihr aus dem Tanz heraus. Sie hat Ballett in jungen Jahren getanzt, wie sich dann in den Gesprächen ergeben hat. Also Bewegung kommt auch aus der Biografie bei Rebecca Horn.
Ja, Sie haben es so ein bisschen angedeutet, wenn man sich vorstellt, dass da zwei Hörner von Nashörnern auf so einem Metallgestell aufeinander zufahren und oben plötzlich einen Funken schlagen, dann ist das eine sehr fantasievolle Arbeit, aber auch erstmal eine ganz einfache Situation. Bei Rebecca Horn ist es aber dann immer so, dass daraus sich sozusagen eine ganze Welt öffnet. Sie nimmt die Betrachterin, die Betrachter mit und will, dass die ihre Gedanken schweifen lassen in dem Moment und Assoziationen dazu bilden. Sie selbst sind genau halb so alt wie Rebecca Horn, 40 nämlich. Wie schauen Sie heute auf die Arbeiten einer Künstlerin, die sich, Sie haben es gerade gesagt, ja stark mit dem Körper beschäftigt hat, mit unserer Erfahrung damit und die man sicher auch Feministin nennen kann?
Naja, ich finde, das Werk hat etwas sehr Gegenwärtiges, eine Gegensätzlichkeit, also im frühen Feminismus eine Gegensätzlichkeit von männlich und weiblichen. Darum geht es in dem Werk überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe darauf abgezielt, dass durch diese Performativität der Körper im Prinzip es auch um etwas geht, das wir alle gleich haben, eine Empfindung über die Haut, über die Bewegung. Und damit war sie so viel weiter in einem Diskurs, in dem wir uns gegenwärtig befinden und der für sehr viele Künstlerinnen enorm wichtig ist, in diesem Gedanken der Gleichstellung und auch mit vielen Arbeiten wie Performing for Oscar Wilde. Sie feiert auch tatsächlich queere Lebensentwürfe. Und ich glaube, das ist sehr wichtig in dem Werk. Das geht vielleicht noch auf diese Frühform des Feminismus weit hinaus. Und das ist etwas sehr Visionäres.
Die Themen von Rebecca Horn sind groß und gehen uns unmittelbar an. Körperlichkeit, Ausgrenzung, Gewalt, die Shoah, der Körper sozusagen als politisches Objekt. Es gab auch zwei große, beklemmende, ortsspezifische Arbeiten zur Shoah in Münster und in Weimar. Diese Arbeiten sind aber gleichzeitig auch sehr poetisch und offen, also laden dazu ein, Teil der Arbeit zu werden. Wie war die Zusammenarbeit für diese Retrospektive mit Rebecca Horn? Wie haben Sie sie erlebt?
Naja, es ist uns eine große Freude gewesen, Rebecca Horn, mit sie zu treffen, sie persönlich zu erleben, auch ihre Freude über diese Ausstellung und die Großzügigkeit, die sie uns entgegengebracht hat mit den Zugängen zu dem wirklich sehr großen Archiv von ihr, zu den Arbeiten. Der Großteil der Werke kommt noch aus ihrem Besitz und der Mundhauer Foundation in Bad König nahe Frankfurt, neben vielen großen Leihgaben, wie auch von der Tate. Und das war ein sehr offenherziges und letztlich auch ein Gewähren dessen, dass wir einen Blick der Gegenwart auf ihr Werk richten wollen. Und das war etwas sehr Berührendes und Genugtuendes.
Die Kuratorin Jana Baumann vom Münchner Haus der Kunst über Rebecca Horn. Die deutsche Künstlerin ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Die Retrospektive im Haus der Kunst, die läuft noch bis Mitte Oktober. Und am 12. Oktober gibt es dort ein Symposium zur Arbeit von Rebecca Horn. Die Manifesta ist eine Ausstellung, die durch Europa wandert, deshalb trägt sie den Beinamen Europäisch-Nomadische Biennale. 3 Monate lang macht die 15. Ausgabe nun Station in Barcelona und die ist mittlerweile von einer Kunstausstellung eher zur Ideengeberin für Stadtentwicklung geworden. Da ist die Wahl von Barcelona als Standort vielleicht besonders interessant, denn eine zusätzliche Veranstaltung, die Touristen anzieht, kann man da ja gar nicht brauchen. Touristen werden dort mit Wasserpistolen bespritzt, weil es zu viele von ihnen gibt. Heute wird die Manifesta eröffnet und daher ist meine Kollegin Laura Helena Wurth in Barcelona. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Künstlerinnen und Künstler sind ja in nicht wenigen Fällen mittlerweile beteiligt an der Entwicklung von Städten. Die haben vielleicht Ideen, die Stadtplanerinnen und Architekten nicht so kommen und sie schauen auch anders auf Orte. Barcelona hat sich ja beworben als Standort, wie jede Stadt, die Manifesta besucht. Vielleicht auch in der Hoffnung, einige Probleme mit Hilfe von Kunst besser in den Griff zu bekommen?
Also es geht natürlich darum, einfach nochmal einen anderen Blick auf so eine Stadt zu werfen, wenn man da ankommt. Und gerade in Barcelona merkt man eben diese Stadtveränderung von Städten sehr, sehr stark. Wir müssen uns überlegen, es hat noch nie so eine starke Veränderung von Städten gegeben wie jetzt gerade. Also gab es bestimmt schon mal, aber in der jüngeren Vergangenheit durch die Digitalisierung, wo wir uns ganz stark fragen müssen, was ist eine Stadt eigentlich, wie wollen wir da zusammenleben? Und in Barcelona kann man das sehr gut ablesen. Man muss sich aber bewusst machen, das heißt in diesem Fall Manifesta Barcelona Metropolitana, und dieses Metropolitana muss man wörtlich nehmen, denn es gibt nur einen einzigen Spielort wirklich direkt in Barcelona Stadt. Der Rest ist quasi im Umland angesiedelt, und da geht es dann vielmehr um die Vernetzung der Regionen und um die Vernetzung der einzelnen Kommunen um Barcelona herum.
Das stelle ich mir für die Besucherinnen und Besucher dann aber verhältnismäßig anstrengend vor. Also 16 Spielorte gibt es in 11 Städten. Gibt es da irgendwelche Kristallisationspunkte?
Genau, es gibt zum Beispiel so Orte wie die Casa Gomis. Das ist ein Spielort, der ist eine Villa aus den 1960er Jahren, den sich die avantgardistische und doch wohlhabende Familie damals gebaut hat. Und es ist wirklich ein extrem beeindruckendes Gebäude, was sonst eigentlich überhaupt nicht zugänglich ist für die Öffentlichkeit. Und durch die Manifesta bekommt man jetzt eben die Möglichkeit, durch diese fast heiligen Hallen zu wandeln. Das Problem ist allerdings, dass als die Familie sich dieses Haus gebaut hat, für ihre, irgendwann haben da mal 22 Leute immer drin geschlafen, wenn die Kinder mit ihren Enkelkindern noch kamen, haben aber nicht damit gerechnet, dass der Flughafen, der damals noch sehr, sehr klein war, ihnen irgendwann immer enger auf die Pelle rücken würde. Also dieser Flughafen ist jetzt wirklich in unmittelbarer Nähe zu diesem Haus. Das heißt, man hört die Zikaden, man hört das Meer rauschen, und dieses Geräusch wird aber jede Minute von durchballernden Flugzeugen durchbrochen, die eben starten oder landen. Und da verdichtet sich natürlich auch eines der Themen der Manifesta, nämlich wie geht man mit dieser Entwicklung, dem gleichzeitigen Wachstum um, und wie eben auch nicht. Also da verdichtet sich dann wirklich die Idee davon, wie man solche Gebäude wiederbeleben kann. Da ist es jetzt leider zu spät. Wir haben jetzt herausgefunden, dass der Flughafen nochmal vergrößert wird und dieses Gebäude tatsächlich abgerissen werden muss.
Das heißt, das Entdecken von Räumen, die vielleicht lange Zeit der Öffentlichkeit entzogen wurden, ist eines der Prinzipien offenbar. Was gibt es denn für interessante Spielorte neben dieser Casa Gomis?
Neben der Casa Gomis gibt es noch die Three Chimneys, also die drei Schornsteine. Die kann man eigentlich ein bisschen als Wahrzeichen der Manifesta auch sehen. Also die sind auf allen Jutebeuteln, in denen man dann seinen Katalog durch die Gegend tragen kann, zum Beispiel aufgedruckt. Und auch auf der Webseite kommen die als erstes. Die sind so ein bisschen das Logo geworden. Vor allem, weil interessanterweise diese drei Schornsteine eigentlich die geografische Mitte Barcelonas sind. Also das sind nicht die Ramblas oder so, wie man jetzt irgendwie denken würde, sondern genau dieser Ort. Die sind ein Industriedenkmal eigentlich, wenn man so möchte. Das sind 200 Meter große Schornsteine. Das heißt, wenn man davor steht, muss man wirklich den Kopf in den Nacken legen, um die Spitze erkennen zu können. Die sind direkt, und es war ein ehemaliges Heizkraftwerk. 2011 ist es geschlossen worden, seitdem für die Öffentlichkeit auch nicht mehr zugänglich. Vor 10 Jahren ungefähr hat man mal überlegt, das abzureißen, und daraufhin hat die Nachbarschaft sich aber solidarisiert und hat gesagt, nee, wir wollen unbedingt, dass das bleibt. Es trägt nämlich auch den Beinamen Sagrada für die Arbeiter, also das, was die Sagrada de Familia, diese Kirche für die Katholiken ist, ist das für die Arbeiter dort. Und dort sind die allermeisten Neuproduktionen der Manifesta auch zu sehen.
Ja, genau. Darauf möchte ich natürlich jetzt auch noch unbedingt zu sprechen kommen. Also auf die Kunst, die dort zu sehen ist, in diesen eben interessanten Orten. Was gibt's denn da Bemerkenswertes?
Also besonders schön ist wahrscheinlich die Arbeit von Azad Raza. Der hat ewig lange weiße Stoffbahnen aus so fließender, ganz durchsichtiger Gaze von der Decke baumeln lassen und hat die Fenster rausnehmen lassen aus diesem riesigen Gebäude. Das heißt, der Wind, dieser mediterrane Wind, der sogenannte Scirocco, fließt dadurch und bringt diese Gewänder zum Tanzen. Es wirkt wirklich, als wären so, als würde dort ein Geisterballett aufgeführt werden. Es ist wahrscheinlich wirklich mit einer der allerschönsten Arbeiten, die man dort sehen kann und die man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen sollte.
Kunst oder Stadtentwicklung? Was steht denn nun im Zentrum der Manifesta?
Ich würde tatsächlich sagen Stadtentwicklung, allerdings unterstützt von wirklich wahnsinnig schöner Kunst. Aber es sind natürlich wirklich ganz große Fragen, die wir uns stellen müssen. Ich glaube, es ist durchaus ein Fortschritt, wenn wir uns dem auch mit den Mitteln der Kunst mal nähern und die Kunst vielleicht ein Anlass für eben gerade diese schon zu Beginn angesprochene Vernetzung der einzelnen Städte, der einzelnen Kommunen untereinander ist.
Laura Helena Wurth, live aus Barcelona von der Manifesta, die heute eröffnet wird. Vielen Dank. Das Team von Fazit, übrigens vom Deutschlandfunk Kultur, ist vor Ort zusammen mit Laura Helena Wurth. Und heute Abend um 23.05 Uhr gibt es eine ganze Stunde lang eine Sondersendung von dort. Gestern schon hatte eine neue Produktion von Robert Wilson Premiere im Schauspiel Düsseldorf. Diesmal hat er sich Herman Melville's Moby Dick vorgenommen. Der berühmte Roman, der hat ja schon einige Produktionen in anderen Formaten inspiriert. Auch dadurch ist er eines der berühmtesten Werke der Weltliteratur geworden. Der Autor selbst starb völlig vergessen im Jahr 1891 als Zollbeamter in New York. Man darf gespannt sein, wie immer, was der Meister formstrenger Bilder Robert Wilson aus dem Stoff macht. Dorothea Markus hat sich das angesehen.
Dass ein Regisseur wie Robert Wilson, der so sehr auf Bilder setzt, einen sprachgewaltigen Roman von über 900 Seiten inszeniert, ist erstaunlich. Doch eigentlich ist der Inhalt schnell erzählt. Kapitän Ahab jagt den weißen Wal Moby Dick und zieht in seinem Wahn sich und seine Mannschaft in den Abgrund. Und wie erwartet, Robert Wilson illustriert den Vorgang mit überwältigenden Bildern. Schon vor Beginn erhebt sich ein gigantischer Wal auf einer Leinwand, springt den Zuschauer geradezu an mit hyperrealer Präsenz. Die Natur schlägt zurück. Dann öffnet sich der Vorhang zu einem weißen Backsteinhaus. Wir sind im Walfängerhafen Nantucket. Ein langbärtiger Erzähler, Ismael, der einzig Überlebende, erzählt einem Jungen sein Leben. Robert Wilson hat diese Figur hinzugefügt. Der Schauspieler Christopher Nell trägt als The Boy Shorts und Hosenträger und zaubert einen Dirigentenstab aus dem Mund. Er ist der Künstler, der hört und sieht und vielleicht alles nur träumt und erschafft. Und natürlich auch reflektiert.
Der Wal ist das Tier, welches am vielseitigsten verwendbar ist. Was gibt er nicht alles für uns her? Der gutmütige Koloss der Meere!
Und natürlich darf auch der berühmte erste Satz des Romans nicht fehlen.
Nennt mich Ismail! Welchen Weg man noch einschlägt, er führt ein unfehlbar zum Wasser, in dem wir uns selbst wiederfinden, wie in einem Spiegel.
Wie Schatten kommt dann die zukünftige Mannschaft des Schiffs hinter der Leinwand hervor. Mechanisch wie Marionetten tanzen die Darsteller im Wirtshaus kurz vor der Todesfahrt. Sie sind weiß-schwarz geschminkt und gekleidet, sprechen künstlich und exaltiert. Ein Grand-Guignol-Theater kurz vor dem Abgrund. Die einzige Tür in der Wand, der letzte Ausgang, leuchtet blutrot. Bis sie dann im Schiff, im Schlafraum gefangen sind, nur ihre Köpfe leuchten im Black.
Kapitän Ahab!
Ich würde ihn gerne mal sehen!
Immer nur des Nachts kommt er hinaus!
Er ist auf der Jagd nach einem weißen Wal.
Ist das nicht alles ein ganz klein wenig seltsam, äh?
Immer wieder hat Robert Wilson archaische Schwarz-Weiß-Bilder der legendären John Huston-Verfilmung des Romans mit eingebaut. Wir sehen in Zeitlupe, wie die Matrosen in die Kirche gehen, das Segel setzen, das Schiff ausläuft, als sei es ein Dokumentarfilm. Maximale Künstlichkeit und behauptete Realität gehen permanent ineinander über. Und dann erscheint Ahab selbst, einsam auf dem Kommandosteg des Meeres, gespielt von der Schauspielerin Rosa Enscott, die einzige Frau auf der Bühne, imposant weiß gekleidet, als sei sie selbst der Wal. Und Ahabs Rachefeldzug ein Kampf mit dem eigenen Ich.
Was tut ihr? Männer, wenn ihr einen Wal seht, was tut ihr? Was tut ihr, Männer, wenn ihr einen Wal seht?
Verfangen ist Ahab in einer Endlosschleife des Größenwahns, wiederholt sich ständig selbst, Symbol des Diktators, der keinem Argument mehr zugänglich ist. Es ist schon grandios, wie der gewaltige Text des Romans in der Bühnenfassung von Robert Kual zu einem stammelnden Gedicht wird, die Essenz einzelner Kapitel im schwarz-weißen Bühnenbild erfasst wird. Etwa als die Möwen in Zeitlupe über den Himmel fliegen, als würden sie auf Menschenfleisch lauern und in einer Bühnenecke ein kleines Haus erscheint, Symbol der Sehnsucht der Mannschaft nach Zuhause und schlichter Menschlichkeit. Doch die wird bekanntlich ziemlich oft gewaltsamen Zielen geopfert. Der Endkampf mit Moby Dick selbst findet dann im Off statt, zum Death-Metal-Soundtrack von Musikerin Anna Calvi und donnernden Meeresgeräuschen geht die Pequod unter. Die Natur lässt sich am Ende eben doch nicht besiegen. Vor dem Backsteinhaus erscheinen noch einmal der alte Mann und der Junge. Dem Künstler bleibt letztlich nur zu erzählen und zu erinnern. Und auch wenn in diesem grandiosen Überwältigungstheater von Robert Wilson manch exaltierte Musical-Albernheit steckt, so sind seine Bilder doch von apokalyptischer Klarheit. Ein großer Bilderrausch vom Weltende und ein tobendes Publikum.
Moby Duck von Herman Melville in der Inszenierung von Robert Wilson am Schauspiel in Düsseldorf. Heute war Tag des offenen Denkmals. Mehrere Millionen Menschen haben ihn besucht. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker.
Ja, rund 6000 Denkmäler von privaten wie öffentlichen Eigentümern hatten dafür ihre Türen geöffnet. Zur Bedeutung dieses Tags sagte Steffen Skudelny vom Vorstand der Stiftung Denkmalschutz im Deutschlandfunk.
In Deutschland ist diese Initiative besonders wichtig, weil Kultur und Kunstgeschichte in den Schulen und auch in der Bildung ein wenig vernachlässigt sind. Und darum, glaube ich, ist es eine Art Demokratisierung des Denkmalschutzes, dass jeder gucken kann und jeder abgeholt wird mit dem Wissensstand, den er hat.
In diesem Jahr stand der Tag des offenen Denkmals unter dem Motto Wahrzeichen, Zeitzeugen der Geschichte. Das sollte darauf hinweisen, dass Denkmäler als authentische Bauwerke und Symbole unserer Historie auch zur Wahrheitsfindung beitragen und zur Glaubwürdigkeit der Geschichtsschreibung. Und auch sie tragen zu Wahrheit und Demokratie etwas bei, die Buchhandlungen. Sie seien die natürlichen Verbündeten und Garanten des freien Wortes. So sprach heute Kulturstaatsministerin Claudia Roth und zeichnete 118 dieser Garanten mit dem Deutschen Buchhandlungspreis aus. Der mit 25.000 Euro höchst dotierte Preis ging an drei Buchhandlungen, den Buchladen 46 in Bonn, den Buchpalast in München und die Robert-Philipp-Buchhandlung im sächsischen Kamenz. Zu den Wahlen in Ostdeutschland hat sich heute in der Online-Ausgabe des Magazins Der Spiegel Bonaventure Ndikung, Leiter des Hauses der Kulturen der Welt, geäußert. Für sein neues Programm hat er den Begriff Heimat gewählt und das Verb Heimaten daraus gemacht, als Verweis darauf, dass die deutsche Heimat eine hergestellte ist. So sei es etwa die Kolonialisierung der Goldküste in Afrika gewesen, die im 17. Jahrhundert viel Reichtum nach Brandenburg brachte und den Aufstieg Preußens mit ermöglichte. Und die Ausbeutung der deutschen Kolonien habe Bismarcks Sozialstaat mitfinanziert. Die Geschichten der Deutschen und der Migranten sind verknüpft, sagte Ndikung. Das müsse man bedenken, wenn man über das Dach spricht, das Heimat sein kann. Es sollte groß genug sein, dass alle darunter Platz haben. Seit 100 Jahren steht die Büste der Nofretete im Neuen Museum Berlin und seit Jahrzehnten fordert Ägypten die Statue zurück. Jetzt bekräftigt eine Petition erneut die Forderung. Verfasst hat sie der prominente ägyptische Archäologe und ehemalige Minister für Altertümer Sahih Khawaz. Er fordere nicht die Rückführung von Artefakten, die legal aus Ägypten verbracht wurden, heißt es da. Seine Kampagne konzentriere sich auf die Rückführung der drei wichtigsten Objekte aus europäischen Museen. Die Büste der Nofretete, den Stein von Rosetta und den Tierkreis von Dendera. Das Neue Museum Berlin hat sich bislang nicht zu der Petition geäußert. Auch Satire hat Grenzen, mindestens die des guten Geschmacks. Der Comedian Luke Mockridge hat sich in einem Podcast auf extrem herabsetzende Weise über die Sportlerinnen und Sportler der Paralympics geäußert. Nach Protesten hatte er sich zwar dafür entschuldigt und darauf verwiesen, die Jokes mit einem paralympischen Sportler gemeinsam geschrieben zu haben. Jetzt hat der TV-Sender Sat.1 trotzdem entschieden, die für den 12. September geplante Mockridge-Show abzusagen. Mockridges Aussagen passen nicht zu unseren Werten, so die Begründung. Und das Kleistmuseum in Frankfurt-Oder hat heute den Abschluss der dreijährigen Sanierung seines historischen Museumsgebäudes gefeiert. Rund 2 Millionen Euro hat die Instandsetzung gekostet. In 3 Jahren, zum 250. Geburtstag des Dramatikers, soll dann eine Dauerausstellung zu Leben und Werk Heinrich Kleists eröffnet werden.
Die Kulturmeldung waren das mit Nicole Strecker. Vielen Dank. Der Großbrand am Brocken, mögliche Friedensgespräche mit Russland und die Paralympics. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.